RBB 888 am 22. April. Wohl selten hat jemand so lange und so spektakulär die Polizei an der Nase herumgeführt wie der Kaufhauserpresser Dagobert in den späten 80ern, frühen 1990er Jahren. Heute vor 30 Jahren ist der Mann mit bürgerlichem Namen Arno Funke in Berlin verhaftet worden. Und das war ja schon spektakulär, was der gemacht hat. Ne? Also er hat KaDeWe und Karstadt erpresst und hat sich unglaubliche Konstruktionen ausgedacht, mit denen das Lösegeld übergeben werden sollte. Er hat die Polizei genarrt, indem er immer wieder von verschiedenen Telefonzellen in Berlin angerufen hat. Er ist seinen Jägern mehrfach entkommen. Und wenn er so darauf zurückblickt, dann ja, kommt er zu einem sehr differenzierten Urteil über sich selbst.
In so einem Kriminalfilm ist ja auch immer alles sehr einfach. Da sind die Verbrecher grundsätzlich ganz böse und skrupellos und gefühllos und haben keine Angst. Die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus.
Arno Funke, der Mann, der in den 80ern und 90ern Berliner Kriminalgeschichte geschrieben hat, arbeitet inzwischen als Zeichner, als Maler und lebt ein bürgerliches Leben. Und er ist mein Gast heute Abend auf RBB 888 ab 18 Uhr. Ich freue mich auf ein sicherlich spannendes Gespräch. Hier ist RBB 888 am 22. April und ich sage das Datum so deutlich, weil heute auf den Tag genau vor 30 Jahren die kriminelle Karriere von Dagobert zu Ende war. Dagobert, der Kaufhauserpresser der 80er und 90er Jahre mit bürgerlichem Namen Arno Funke.
Ja, Gott sei Dank, dass es zu Ende war, dann die Karriere.
Ja, mein Gast heute auf RBB 888. Können Sie sich noch an den Moment erinnern? Das war ja eine Telefonzelle in Johannisthal, ja, wo Sie dann gefasst wurden. Ne?
Gut, sowas vergisst man nicht so einfach. Also schön wäre es. Also.
Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, als die Polizisten auf einmal draußen vor der Zelle standen?
Eigentlich ist mir nicht viel durch den Kopf gegangen. Ich habe es dann über mich ergehen lassen. Also meine habe ich ja auch zum ersten Mal gemacht, so eine Verhaftung, nicht? Also, ja. Oder zumindest dabei gewesen.
Und auch zum letzten Mal.
Das
und
ist zum ja das letzten Schöne. Mal, ja. Soll auch so bleiben. Ja.
Wir müssen mal kurz rekapitulieren, was Sie davor gemacht haben. Also Sie haben 1988 beschlossen, jetzt werde ich Erpresser und erpresse das KaDeWe.
Hm. Ja gut, also da muss man natürlich ein bisschen weiter ausholen. Man beschließt sowas auch nicht so einfach. Das war natürlich, hat einen Grund und das war meine Gesundheit. Ich litt unter Depressionen ziemlich stark und nicht nur das alleine. Und war in so einem Trott gefangen und ich merkte auch, dass meine Kräfte langsam zu Ende gehen und dass ich das alles irgendwie nicht mehr packen werde. Und ja, und dann lag ich eines Tages auch schon im Bett und hatte wirklich eine Pistole in der Hand, durchgeladen und entsichert und hielt sie an die Schläfe und spielte mit dem Abzug.
Ja.
Und dann dachte ich, naja, wenn du so weit bist, dann kannst du ja auch noch was probieren. Dann kannst du dich immer noch umbringen.
Echt? War das wirklich so? Also was Besseres als den Tod finden wir überall, so wie die Bremer Stadtmusikanten, dann werde ich halt irgendwie Erpresser.
Genau. Ja. Ja, ich sah natürlich in der Möglichkeit, an Geld zu kommen, natürlich auch die Chance, irgendwie meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Nicht? Also dann ist man nicht mehr so gezwungen, nicht mehr in dieser Tretmühle, dass man Geld verdienen muss und das bis zum Ende des Monats reicht und dann muss man schon wieder ein neues ran schaffen und man kommt einfach nicht raus. Man kann nicht einfach, und dann war ich ja selbstständig, ich konnte ja auch nicht so einfach mich krankschreiben lassen.
Als Lackierer, Automaler und so. Ne? Ja. Und am Ende ist ja tatsächlich auch eine 500.000 rumgesprungen, rausgesprungen. Ja,
das ging auch relativ schnell, muss man dazu sagen.
KaDeWe ja tatsächlich gezahlt. Aber das Irre ist, was sich ja sozusagen so wahnsinnig berühmt gemacht hat, ist, dass die ewig lange die Berliner Polizei an der Nase herumgeführt haben, dass sie sich unglaubliche Apparaturen ausgedacht haben für die Geldübergabe, dass es immer mal wieder so kleinere Sprengstoffanschläge, manchmal auch größere Sprengstoffanschläge auf Kaufhäuser gab, KaDeWe und Karstadt. Und die Berliner Polizei hat sie einfach nicht geschnappt. Gab es dann irgendwann auch mal sowas, wo Sie persönlich so ein bisschen übergeschnappt sind, wo Sie sich gedacht haben, ey, die kriegen mich nie?
Ach, solche Gedanken habe ich nie gehabt. Also ich wusste ja, dass es ernst ist und ich wusste auch, dass die Polizei natürlich auch ihren Job macht, nicht? Und es gab, soweit ich weiß, das habe ich natürlich auch so erfahren, dann, dass es noch ein bisschen Probleme zwischen der Berliner Polizei und der Hamburger Polizei gab. Denn
weil Hamburg war auch involviert, weil sie da in der Mörkebergstraße
war. Weil da es dann anfing mit dem Karstadt. Komplex. Mhm. Und deswegen war eigentlich Hamburg federführend. Und ja, da soll es, so wie ich von einem Polizeireporter gehört habe, da auch einige, was soll ich sagen, Schwierigkeiten gegeben haben.
Haben Sie so eine moralische Grenze gehabt? Also ich habe mal in einem Interview mit dem Berliner Soko-Chef Martin Textor gelesen, dass Sie großen Wert darauf gelegt haben, dass Sie tatsächlich nicht Menschen verletzen wollten.
Natürlich habe ich darauf Wert gelegt. Und sonst wäre auch das erste Urteil jetzt nicht so gering gewesen. Das muss man natürlich auch sehen. Also bei der ersten Verurteilung 7 Jahre und 9 Monate für die Geschichte, die so aufwendig war, das war schon relativ wenig. Aber es kam natürlich auch in meinem Fall hinzu, dass mir eingeschränkte Schuldfähigkeit zugebilligt wurde, eben durch meine Krankheitsgeschichte. Mhm. Und ich konnte es auch beweisen, dass ich dafür Vorsorge getroffen hatte, dass nun niemand zu Schaden kommt.
Mhm. Also wir wollen hier Ihre Taten auf gar keinen Fall glorifizieren, also um das mal kurz klarzustellen. Eine Sache gibt es noch, da müssen wir gleich drüber sprechen, nach der nächsten Musik, Herr Cranberries, Go Your Own Way. Ich finde ja völlig faszinierend, was Sie sich für technische Apparaturen zum Teil ausgedacht haben, mit denen das Geld übergeben werden sollten. Allein die Sache mit dieser Streusandkiste in Buko, gleich hier auf RBB 88.8. Hier ist RBB 88.8 am Montagabend. Mein Gast heute Abend, Arno Funke, der Mann, der in den 80ern und 90ern als Kaufhauserpresser Dagobert nicht nur in Berlin bekannt geworden ist. Und Herr Funke, ich habe es ja schon angesprochen, also was ich ja wirklich schon auch bewundere, ist die Art, was Sie sich da so alles an technischen Geräten ausgedacht haben für die Geldübergaben und so. Gibt es irgendwie eine von Ihren Erfindungen, auf die Sie besonders stolz sind?
Nein. Nein, also...
Also das waren ja so Sachen mit Saugnäpfen irgendwie an Eisenbahnwaggons befestigt und dann auf ein Funkkommando sind die abgefallen und so, ne?
Ich hatte handwerkliches Geschick und ich wusste und kannte mich in der Elektronik aus und ja, und ich habe Fantasie und ja, die ich jetzt natürlich jetzt legal benutze, indem ich jetzt Karikaturen mache. Mhm. Aber ansonsten, ja, das war eigentlich alles, was ich dazu benötigte.
Okay, also einfach drauf losgebastelt und dann hoffen, dass es funktioniert.
Ja, naja, natürlich wurde ja auch getestet dann, aber ja, also ich hatte dann eben eine Idee und habe dann versucht, die umzusetzen.
Also ich glaube, das berühmteste Ding, was Sie gebaut haben, war ja diese Streusandkiste auf einem S-Bahnhof oder auf einem Parkplatz vor der S-Bahn.
Parkplatz. War das, ne? Nee, da war ein Parkplatz in Britz-Buko.
Mhm. Und der Witz war, also die Polizei sollte das Geld da reinlegen, was sie erpressen wollten. Ja. Die Kiste war mit Sand gefüllt, Streusand halt. Ja. Sie waren da vorher als Bauarbeiter hingekommen, als Bauarbeiter verkleidet. Kein Mensch hat da Anstoß dran genommen. Ja. Und sie haben dann das Ding von unten ausgeräumt durch einen Kanal.
Ja. Gut, also meine, und da hatte ich ein Funkmikrofon drin in der Kiste, so dass ich eben hören konnte unten im Kanal, was vor der Kiste vor sich geht.
Mm, mm.
Das, ja, braucht man dann.
Ja, also von vorne bis hinten irgendwie clever gemacht, das Ganze. Also einmal waren Sie ja tatsächlich dann auch, also das hat ja mit Karstadt-Erpressen hat ja nicht geklappt. Ne? Das ist ja. Aber beim KDB hatten Sie mal zwischendurch 500.000, waren dann auf den Philippinen, aber da war es doof, oder?
Wenn ich das so richtig verstanden habe. Das Problem war auch wirklich meine Gesundheit. Die wurde ja, nachdem ich das Geld hatte, ging es ja noch weiter bergab, also wurde noch schlechter.
Ja.
Und als ich dann auf den Philippinen war, da wäre ich auch jetzt normalerweise alleine nicht hingefahren, sondern durch einen Bekannten von mir damals, der dann mit einer Philippiner verheiratet war, der hat gefragt, ob ich mitkommen will und sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Und das war natürlich auch ein bisschen ein Albtraum für mich gewesen insofern, dass ich da in einer wunderbaren Landschaft bin, fernab der Heimat, türkisblaues Meer, weiße Strände und Palmen und warm und so, wie ich das eigentlich gerne hätte, aber ich konnte nichts empfinden. Ich war vollkommen leere in mir. Mhm. Und bin dann irgendwie mit den anderen Reisenden so mitgegangen. Ne? Und schön war es, also leider war es nicht schön gewesen.
Mhm. Und dann waren Sie eben 6 Jahre und 2 Monate im Gefängnis. Und was passiert da in so einem? Kommt dann so der Moment, wo man denkt, Mann, Funke, was hast du da für eine Kacke gebaut? Jetzt willst du anders leben?
Ich bin da erstmal in die innere Immigration gegangen und hatte aber einen Gesprächspartner in meiner Zelle, einen ehemaligen Kriminaloberst oder Polizeioberst.
Also der saß auch ein, ja?
Der saß auch ein, ja. Mhm. Naja, das war gerade die Umbruchzeit gewesen. Nicht? Mhm. Also er war in der ehemaligen DDR tätig gewesen. Und ja, da waren auch noch andere. Da ist ja später Mielke noch dazugekommen. Und dann war interessant. Er hat mich ja dann so in eine illustre Runde eingeführt. Da war ein ehemaliger Richter der DDR gewesen, ehemaliger Geheimagenten der DDR und so. Nicht? Also das war schon interessante Gespräche gewesen.
Und das hat dann dazu geführt, dass Sie sich gedacht haben, nee, ich will anders leben oder wie? Oder?
Nein. Nee, also, nee, also ich habe dann versucht, ja irgendwie mit der Situation fertig zu werden im Knast. Nicht? Mhm. Das, ja, man muss versuchen, das ist eben so meine Art, das Beste draus zu machen.
Ja.
Ich habe dann eben Bücher gelesen, die ich schon immer lesen wollte und habe angefangen, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Ich habe angefangen, wieder zu zeichnen. Also da kam dann einiges zusammen.
Machen wir vorläufig mal einen Deckel drauf auf die Dagobert-Geschichte und reden in 10 Minuten weiter hier auf RBB 888 über das, was Sie seitdem so gemacht haben, was ja auch echt interessant ist. Der Sound der 80er, Sounds Like a Melody, Alphaville auf RBB 888. Und mein Gast heute an diesem Montagabend ist Arno Funke, in den 80ern, 90ern bekannt gewesen hier in Berlin und nicht nur in Berlin als Kaufhauserpresser Dagobert, der Mann, der der Polizei immer wieder irgendwie entwischt ist. Und jetzt wollen wir über das reden, Herr Funke, was nach dem Gefängnis gekommen ist für Sie. Also Sie haben mir eben erzählt, Sie sind jetzt 74 Jahre alt, ja, und wahrscheinlich der einzige festangestellte Karikaturist in Deutschland.
Ja. Kann ich stark vermuten. Ja.
Sie arbeiten für den Eulenspiegel, für das Satire-Magazin.
Ja. Na gut, die hatten sich bei mir also schon kurz nach meiner Verhaftung gemeldet, aber weil sie in der Zeitung gelesen haben, dass ich sehr gut zeichnen kann. Mhm. Und haben dann angefragt, ob ich denn gewillt wäre, für sie zu arbeiten und Witze über Polizisten zu zeichnen. Dann habe ich natürlich zurückgeschrieben, dass das jetzt im Moment nicht der richtige Augenblick ist, um Witze über Polizisten zu machen. Und sie sollen sich melden, wenn alles soweit vorbei ist, und dann können wir dann mal drüber reden. Mhm. Und das haben sie gemacht, als sie dann eines Tages in einer großen Berliner Zeitung lesen konnten, dass ich schon wieder im öffentlichen Raum gesichtet wurde. Und dann haben wir das alles ganz offiziell gemacht. Also dann habe ich auch Arbeitsproben abgeliefert und das, und die haben dann Arbeitsmaterial besorgt für mich, weil zu der Zeit war ich dann noch im offenen Vollzug.
Aber Sie zeichnen nicht nur Witze über Polizisten, sondern auch andere Sachen.
Ja, ich habe eigentlich noch nie Witze über Polizisten gezeichnet.
Ja. Und auch für andere Auftraggeber, also eines Ihrer Monumentalwerke ist irgendwie das Abendmahl für das Thüringer Bratwurstmuseum. Was ist da drauf zu sehen?
Ja, 2 Meter hoch und 6 Meter lang. Ja, da sind honorige Geister Thüringens zu sehen, ob das nur Carl Zeiss ist oder Luther und Anna Amalia. Und
die Stifterin dieser Bibliothek in Weimar.
Ja, können Sie jetzt gar nicht alle aufzählen, dann wären wir heute nicht fertig.
Ja. Okay. Und ja, ich meine, das ist toll, wenn das klappt, also wenn das so einfach geht, dass man sozusagen aus der Kriminalität in das bürgerliche Leben zurückfindet.
Ja, ich hatte nun eben auch Glück gehabt. Einmal, dass ich nicht der Allerdümmste bin und dass ich eben auch viele gute Freunde hatte, die mir dabei geholfen haben, die eben auch selber in guten Positionen waren, die dann eben dafür sorgen konnten, auch dass der Übergang recht flott geht. Und ich bin also schon zur Zeit, als ich noch im offenen Vollzug war, ein Bekannter von mir, der hatte da schon eben dafür gesorgt, dass ich Arbeit habe.
Mhm. Und dann natürlich noch die Sache mit der Familie. Also mit der Frau, mit der Sie als Dagobert zusammen waren, sind Sie jetzt nicht mehr zusammen?
Ja, das hatte sich dann so verflüchtigt, wollte ich schon sagen. Wir hatten uns dann getrennt. Nun, sie war eine junge Frau und so lange allein hält man ja auch nicht aus.
Wobei sie zu keinem Zeitpunkt wusste, dass sie Dagobert sind, oder?
Nee, zu dem Zeitpunkt damals nicht.
Mm, mm. Und sie haben aus dieser Ehe haben Sie einen Sohn. Welche Art von Verhältnis haben Sie zu ihm? Also ich meine, der ist ja sozusagen groß geworden, als Sie im Knast waren und ihn eigentlich nicht so richtig sehen konnten, oder?
Ja, das war natürlich eine schwierige Situation. Das wollte ich ihm dann auch nicht antun und dachte, es wäre besser, wenn er eben da nicht ins Gefängnis kommt und so weiter. Aber ich kam ja dann schon auch relativ schnell in den offenen Vollzug und dann haben wir uns dann natürlich gesehen.
Herr Funke, was erzählen Sie eigentlich Ihrem Enkel, wenn der Sie fragt, Opa, womit hast du dein Geld verdient?
Bis mein Enkelkind so weit verständig ist, dass sie das reflektieren kann. Ich glaube, dann bin ich nicht mehr auf dieser Welt.
Oh, da haben Sie sich jetzt aber gut drüber rumgeredet. Respekt. Arno Funke, mein Gast heute Abend auf RBB 88.8.